Tod des kleinen Zulu-Mädchens. Mitte des Jahres 1885 entspannte sich Südafrikas politische Lage so weit, dass die 13er Husaren von Port Natal die Heimreise nach England antreten konnten. Sie kamen erst in die Garnison von Norwich, dann nach Colchester und schließlich ins rußgeschwärzte Kasernenviertel nahe der von Smog und Nebel umdünsterten Industriestadt Liverpool. In die Verbannung, wie Baden-Powell sich auszudrücken pflegte. Denn er war das freie Leben unter der afrikanischen und indischen Sonne gewöhnt, und er hatte Heimweh nach Afrika, das ihm zur zweiten Heimat geworden war, das ihn inzwischen weitaus mehr anzog und faszinierte als Indien. Doch er sah keine Chance, nochmals nach Afrika zu kommen. Das 13. Husarenregiment sollte noch einige Jahre in Liverpool bleiben und dann wieder in Indien stationiert werden. Über Afrika las Baden-Powell alarmierende Nachrichten in den Zeitungen. Illegale Sklavenhändler und Goldgräber, von Briten, Buren und Eingeborenen in Bedrängnis gebracht, hatten sich zu einem mächtigen Geheimbund zusammengeschlossen und zudem Einfluss genommen auf Häuptling Dinie Zulu, einen Urwaldfürsten von demagogischem Talent. Dinie Zulu gewann immer mehr Anhänger, insgesamt 16.000 Zulus, die er im Auftrag des Geheimbundes zum Zweifrontenkrieg gegen Briten und Buren aufstachelte. Im Norden Natals und im Westen Transvaals, beiderseits des Drakensbergs, griffen bewaffnete Mordkommandos nahezu täglich weiße Kolonisten aus Hinterhalten an. Ihre Taktik war immer gleich: nächtliche Überfälle, Gemetzel unter Soldaten, Frauen und Kindern, blitzschnelle Rückzüge ins Felsgewirr des Drakensbergs. Irgendwo im Drakensberg lag auch das Hauptquartier Dinie Zulus. Wo genau, das hatten die Kolonialtruppen noch nicht herausgefunden. Briten und Buren mussten sich auf die Abwehr der Zulu-Krieger konzentrieren und damit gewannen die Goldgräber und Sklavenhändler den erwünschten Spielraum für ihre kriminellen Aktivitäten. Dinie Zulu war dafür am Goldhandel und am illegalen Sklavenhandel beteiligt. Er verkaufte sogar missliebige Stammesangehörige als Sklaven an die Weißen. Und trotzdem waren ihm die Mehrzahl der leicht beeinflussbaren Zulus bedingungslos ergeben. Nur 2000 Zulus kämpften auf der Seite der Engländer. Sie hatten, einzigartig bisher in der Kolonialgeschichte, einen Weißen zum Häuptling gewählt, den schottischen Abenteurer John Dunn. Ende März 1887 las Baden-Powell dann in der Zeitung, dass General Henry Smith aus dem Londoner Kriegsministerium zum neuen Oberkommandierenden der britischen Truppen Südafrikas ernannt worden war und sich unverzüglich nach Port Natal begeben werde. Henry Smith, das war sein Onkel, sein Bruder der Mutter, Sohn des alten Admirals Smith. Am letzten Märztag wurde Baden-Powell ins Büro des Regimentkommandeurs gerufen. Rußgeschwärzt, sogar hier die Wände. Farbig leuchtete nur das Gemälde von Königin Victoria. Oberst Baker Creed Russell machte eine einladende Handbewegung zu den Lederfeuilletons. Das Leder knarzte, als Baden-Powell sich setzte. »Ich werde«, begann der Oberst, »Sie wohl einige Zeit vermissen müssen, Hauptmann Baden-Powell. Ihr Onkel, General Smith, hat Sie als Adjutant für seine Tätigkeit als Oberkommandierender in Südafrika angefordert.« In 3 Tagen startet Ihr Schiff. Packen Sie die Koffer. Sie müssen noch heute Abend den Zug nach London erreichen. Oberst Baker Creed Russell erhob sich, trat ans Fenster und blickte auf die graue Smogwolke Liverpools hinaus. Viel Glück, Hauptmann Baden-Powell. Baden-Powell war damals 30 Jahre alt. Protektionskind, so schrien die Neider. Sie vergaßen freilich zu bedenken, dass Baden-Powell nur aufgrund seiner genauen Ortskenntnis des Drakensbergs den britischen Kommandierenden nach Südafrika begleiten sollte, um das geheime Hauptquartier des Häuptlings Dinie Zulu zu finden. Dass der Oberkommandierende sein Onkel war, spielte dabei keine Rolle. Als Onkel und Neffe am 7. Juli früh in Port Natal eintrafen, stand Baden-Powell gleich eine abenteuerliche Bewährungsprobe bevor. Der britische Resident hatte vor einigen Tagen eine Visite zu einem englischen Kolonistendorf nördlich von Port Natal unternommen und war dort von Zulus umringt worden. 40 Engländer, Farmer, Frauen, Kinder, der Resident und einige Soldaten seines Begleitkommandos hatten sich in einer Farm verschanzt und saßen in der Falle. Einer der Soldaten war nachts durch die Belagerkette galoppiert und hatte, aus mehreren Wunden blutend, mehr tot als lebendig, den Hilferuf des Residenten nach Port Natal gebracht. Am selben Tage noch startete Baden-Powell mit einem Einsatzkommando von 400 britischen Soldaten und den 2000 Zulus des Abenteurers John Dunn in Richtung Norden. Nach Parfors-sur-Riten, durch strömenden Regen, befreite er am 12. Juli im letzten Augenblick seine Landsleute aus der umzingelten Farm. Die Zulus zogen sich, ihrer Taktik entsprechend, in die Berge zurück, um Verluste zu vermeiden. Der Resident und mehrere Engländer hatten harmlose Schussverletzungen erlitten. Ein kleines Zulu-Mädchen, etwa 12 Jahre alt, das als Kindermädchen bei Engländern gewohnt hatte, rang nach einem Bauchschuss mit dem Tode. Die Wunde eiterte stark. Niemand wusste ihr zu helfen. Baden-Powell untersuchte die Wunde, legte einen Verband an, nahm aber dann den Verband wieder ab, weil er glaubte, der Eiter müsse ungehindert abfließen können. Dann aber war er wieder im Zweifel, ob der damit verbundene Blutverlust und die Gefahr einer zusätzlichen Infektion zu verantworten seien. Also verband er die Wunde nochmals, gequält von neuen Zweifeln, ob er wohl das richtig täte. »Verdammt«, schrie er plötzlich, »ich weiß nicht, was dir zu tun ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe ja sowas nie gelernt.« Die Kleine war meist bewusstlos. Wenn sie erwachte, blickte sie auf Baden-Powell, der die ganze Nacht über ihr war. Sie hielt seine Hand umklammert, manchmal weinte sie und einmal, halb in Trance, reichte sie ihm ihre Perlenkette als Geschenk. Am anderen Tag war sie tot. Später wird Baden-Powell mit Erfolg fordern, dass alle Soldaten der britischen Armee eine Ausbildung in Erster Hilfe erhalten. Und noch später, nachdem er den Militärdienst quittiert hatte, wird er die Erste-Hilfe-Ausbildung ins pädagogische Programm der Pfadfinderbewegung aufnehmen. Anstoß dazu war der Tod eines kleinen Zulu-Mädchens am 13. Juli 1887 nördlich von Port Natal. Ingunyama Gunyama. Baden-Powell ließ 100 britische Soldaten und 500 verbündete Zulus in der zerschossenen Farm. Sie sollten die befreiten Engländer schützen und, wenn die Verletzten reisefähig waren, nach Port Natal begleiten. Mit den übrigen 300 Soldaten, 1500 Zulus und dem weißen Häuptling John Dunn ritt er inzwischen auf schnellstem Weg zurück. Unterwegs schlugen sie in der Steppe knapp am Rand eines Tropenwaldes ihr Nachtlager auf. Doppelposten wurden aufgestellt, Feuer begannen zu flackern. Einige Bäume, vom Widerschein der Flammen beleuchtet, irrlichterten in der dunklen Front des Waldes. Draußen in der Steppe waren Schattengestalten der verbündeten Zulus zu sehen. Hunderte von Schattengestalten, die, langsam, gravitätisch, fast feierlich, wie zu einer Andacht aufeinander zuschritten und zu einer schwarzen Gruppe verschmolzen. Keiner bewegte sich mehr. Es war völlig ruhig. Und in diese nächtliche Stille hinein gellte, wie ein langgezogener Schrei, auf- und abschwellend, die Stimme eines einzigen Ingunyama, Gunyama. Sekundenlang danach kein Ton. Dann dröhnte der Chor von 1500 Zulu-Kriegern, Invubu, Yabu, Yabu, Invubu. Ein Urgesang, der aus Erde, Wald und Steppe hervorzubrechen schien. Und wieder die Stimme des Vorsängers und gleich darauf der Chor. Derselbe Text, dieselbe Melodie. Immer aufs Neue erklang der Wechselgesang zwischen Vorsänger und Chor. Baden-Powell nahm sein Notizbuch heraus, zeichnete 5 Linien und schrieb Noten und Texte. Ingunyama, Gunyama, Invubu, Yabu, Yabu, Invubu. Was bedeutet dieses Lied? Fragte Baden-Powell flüsternd John Dunn, der neben ihm saß, wie immer, wie immer etwas nach Whisky riechend mit zerzaustem Haar und zerzaustem Bart. Im Licht des Feuers wirkte der Schotte noch rothaariger und rotbärtiger und noch zerzauster als sonst. Die Zulus besingen den Erfolg, die Befreiung der Engländer aus der belagerten Farm. Der Gesang gilt dem Häuptling, also ihnen. Vielleicht. Möglich, dass er auch ihnen gilt, denn sie haben uns ja zum Erfolg geführt. Können Sie den Text übersetzen? John Dunn nickte, wartete, bis die Stimme des Vorsängers wieder erklang. Ingonyama, Gonyama. Das heißt, er ist ein Löwe, flüsterte John Dunn. Und wieder schwoll der Chorgesang. In Wubu, Yabu, Yabu, in Wubu. Das heißt, es hört sich etwas komisch an, wenn ich es übersetze. Es heißt, ja, er ist besser als das. Er ist ein Nilpferd. Sie müssen wissen, Sir, dass den Zulus das Nilpferd als König der Tiere gilt. Dieser Vergleich ist eine große Ehre. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer von uns als Nilpferd gefeiert wird. Sie oder ich? Ingonyama, Gonyama. In Wubu, Yabu, Yabu, in Wubu. Lange sangen die Eingeborenen. Dann wurden Vorsänger und Chor leiser, immer leiser, und schließlich erlosch das Lied. Die Eingeborenen lösten sich wie aus einer Erstarrung und gingen auseinander. Schattengleiche Gestalten tauchten ins Licht des Lagerfeuers, gewannen wieder Konturen. Ihre mit Öl eingeriebenen Körper schimmerten. Niemand sprach ein Wort. Die Zulus legten sich zu Boden und rollten sich in ihre Decken. Baden-Powell konnte lange nicht einschlafen. Eigentümlich aufgewühlt von diesem Gesang starrte er in die Glut. Ingonyama, Gonyama. Es ging ihm nicht mehr aus dem Ohr. Viele Jahre später wird der Ingonyama-Song weltberühmt werden. Baden-Powell hat ihn populär gemacht. Millionen junger Pfadfinder kennen ihn. Am Lagerfeuer und bei den Weltpfadfindertreffen, den Jamborees, zu denen alle 4 Jahre bis zu 30.000 junge Menschen aus 118 Ländern kommen, singen Pfadfinder heute noch das Lied der Zulus aus Südafrika. Die Wegzeichen. In Port Natal ging Baden-Powell gleich daran, das Versteck des Urwaldfürsten, die Nizulu, in der Felswildnis des Drakensbergs zu finden. Sein Onkel gab ihm völlig freie Hand. Baden-Powell bildete 5 Patrouillen zu je 6 Mann. Alle waren in seinem Sinne ausgebildet und geprüft nach dem Lehrbuch Nachrichtendienst und Kundschafterwesen. Die 5 Patrouillen sollten unabhängig, aber nicht allzu weit voneinander entfernt, auf verschiedenen Routen nach Spuren der feindlichen Zulus suchen und alle 3 Tage an vorher zu vereinbarenden Treffpunkten zum Informationsaustausch zusammentreffen. Für den Fall einer unerwarteten Situation, die kurzfristig das Zusammentreffen der 5 Patrouillen erforderlich machte, waren Schreie eines Schakals vereinbart, die in bestimmten Rhythmus nachgeahmt werden sollten. Und noch etwas, sagte Baden-Powell bei einer der Vorbesprechungen. Wenn eine Patrouille eine vielversprechende Spur findet und eine Verfolgung abzubrechen unzweckmäßig wäre, dann wartet sie natürlich nicht beim Treffpunkt. Sie hinterlässt aber dort Wegzeichen, damit die anderen folgen können. Mehr brauchte er nicht zu sagen. Die geheimen Wegzeichen waren in seinem Lehrbuch beschrieben und jedem ausgebildeten Pfadfinder bekannt. Die einzuschlagende Richtung wird bezeichnet durch eine kleine Kerbe in der Rinde eines Baumes oder durch geknickte und in eine bestimmte Richtung fixierte Äste oder durch 3 der Größe nach in eine Richtung gelegte Steine oder durch pfeilförmig gelegte Äste, die natürlich außerhalb des üblichen Sichtbereiches zu suchen sind. 2 gekreuzte Äste bedeuten falscher Weg. Ein Rechteck mit Pfeil und einer römischen Ziffer, etwa V für 5, bedeutet 5 Schritte in diese Richtung ist eine Nachricht verborgen. Ein Dreieck, Gefahr. 2 Winkel und ein gegenüberliegender Winkel, Feind in der Nähe. Ein kleines Rechteck in einem großen Rechteck, hier ein neuer Treffpunkt. Ein Kreis mit einem Punkt darin, ich habe meinen Auftrag erfüllt und bin nach Hause gegangen. Nachts starteten die Patrouillen aus Port Natal in Richtung Norden. Baden-Powell wollte auf eigene Faust den Drakensberg durchstreifen, begleitet nur von einem im Dienst der britischen Armee stehenden Zulu, der den holländischen Namen Jan Grootboom hatte und gut Englisch sprach. So sehr die beiden auch suchten, es war keine Spur feindlicher Zulus zu erkennen, keine Fährten, die zu Dinizulus Versteck geführt hätten. Nach 3 Tagen beim Treff konnten auch die Mitglieder der Patrouille nichts anderes berichten. Offensichtlich, dass der Gegner alle Spuren meisterhaft verwischt hatte. Zwar vermag auch der beste Waldläufer, seine Fährte auf langer Strecke nicht völlig zu tilgen, doch hier im Drakensberg wurden auch die winzigsten verräterischen Zeichen von ständigem Sturm und jahreszeitlich bedingten Regenfällen innerhalb kürzester Zeit versandet und verwaschen. Nur eine frische Spur hätte vielleicht zum Ziel geführt, doch eine frische Spur war nicht zu sehen, und es ließ sich auch kein Zulu blicken, den man hätte verfolgen können. Der Drakensberg schien völlig menschenleer zu sein, obwohl kein Zweifel bestehen konnte, dass sich hier tausende kriegerischer Zulus herumtrieben und ihr Häuptling irgendwo sein verstecktes Hauptquartier haben musste. Die Mitglieder der Patrouillen waren ziemlich niedergeschlagen. Baden-Powell versuchte sie zu ermuntern und bestimmte einen neuen Treffpunkt. Dann gingen sie wieder auseinander. 2 Tage später, bei Einbruch der Dämmerung, stand Baden-Powell mit Jan Grootboom auf der Lichtung einer buschbewachsenen Berghalde, knapp unterhalb der Vegetationsgrenze. Er blickte zum Gebirge hinauf und überlegte, ob es möglich sei, in den Felsrissen dort oben ungesehen weiterzukommen. Einige Krähen stoben aus den Büschen hervor. Und in diesem Augenblick schrie Jan Grootboom: »Vorsicht!« Einem Reflex gehorchend wie 1000-mal auf dem Kasernenhof gedrillt, schnellte Baden-Powell seitwärts zu Boden und an seiner Schulter flitzte ein Speer vorbei. Er wälzte sich herum, zog den Revolver, sah eine schwarze Gestalt im Gebüsch verschwinden, sah, wie Jan Grootboom das Gewehr emporriss und auf den Flüchtling anlegte. Doch der Schuss ging in die Luft, denn Baden-Powell hatte sich blitzschnell erhoben und auf Jan Grootboom gehechtet, um ihm das Gewehr aus der Hand zu schlagen. »Warum?« schrie Jan Grootboom außer sich vor Wut. »Ich hatte ihn schon auf dem Korn. Er wäre ein toter Mann.« »Ein toter Mann«, sagte Baden-Powell, »führt uns nicht zu Dinizulu.«